Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 28. April 2021, gleich dem 8. Uli beherrscht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel An der Schwelle zur Helligkeit. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt wünscht libanesischen und palästinensischen Widerstandsbewegungen Erfolg. Al-Akhchi, zwei Arbeitsgruppen für Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen werden schriftlich registriert. Und Zarif und Barzani fordern Bekämpfung anti-iranischer Maßnahmen in der irakischen Region Kurdistan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt wünscht libanesischen und palästinensischen Widerstandsbewegungen Erfolg. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat am Dienstag in getrennten Botschaften an die Führer der libanesischen und palästinensischen Widerstandsbewegungen Hisbollah und Hamas diesen viel Erfolg gewünscht und seine Unterstützung für die palästinensische Sache zum Ausdruck gebracht. Ayatollah Khamenei dankte außerdem den libanesischen und palästinensischen Widerstandsführern für ihre Kondolation zum Märtyrertod des stellvertretenden Leiters der Quds-Brigade der Revolutionsgarden, General Mohammad Hejazi, in der vergangenen Woche. Ich habe ihre freundliche und brüderliche Beileidsbotschaft zum bedauerlichen Tod von General Mohammad Hejazi erhalten. Möge Gott mit ihm zufrieden sein. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit, schrieb Ayatollah Khamenei am Dienstag in seiner Botschaft an Sayyid Hassan Nasrallah, den Generalsekretär der libanesischen Hisbollah. Das geehrte Revolutionsoberhaupt fügte hinzu, General Hejazi habe sich sein Leben lang auf dem Wege Gottes bemüht und sei auf diesem Weg gestorben. Möge Gott Sie beschützen und unterstützen. Bewahren Sie den Segen Ihrer Gegenwart für den Islam und die Muslime, so Ayatollah Khamenei weiter. Er fügte hinzu, dass er immer für Sayyid Hassan Nasrallah bete. In einer separaten Botschaft am Dienstag dankte das geehrte Revolutionsoberhaupt dem Leiter des Hamas-Politbüros Ismail Haniya und versicherte dem palästinensischen Führer, dass Iran die Sache des palästinensischen Volkes gegen die Besatzung des israelischen Regimes unterstütze. Im Fall von Palästina sympathisieren wir immer mit unseren palästinensischen Brüdern und schließen uns ihnen an. Wir sehen uns im selben Graben wie sie und bitten Gott, den Allmächtigen, um den Sieg des palästinensischen Volkes, schrieb Ayatollah Khamenei. Möge Gott ihnen auf diesem lohnenden und ehrenwerten Weg helfen, fügte er hinzu. General Hedjazi verstarb am 18. April nach Jahren des Leidens unter den Auswirkungen chemischer Waffen, die während des vom Westen unterstützten Irakkrieges in den 1980er Jahren gegen Iran eingesetzt wurden. Araghchi. Zwei Arbeitsgruppen für Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen werden schriftlich registriert. Der stellvertretende iranische Außenminister erklärte, dass es bei den Wiener Gesprächen große Herausforderungen gebe und sagte, zwei Arbeitsgruppen für die Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen werden in Wien schriftlich registriert. Es gibt große Herausforderungen und es gibt sehr schwierige Details, die angegangen werden müssen, sagte Abbas Araghchi, der stellvertretende iranische Außenminister und Leiter der iranischen Delegation am Dienstagabend nach der Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien. Es ist notwendig, dass wir uns Wort für Wort und Satz für Satz darüber einigen können, fügte er hinzu. Der Verhandlungsprozess sei auf dem richtigen Weg, so Araghchi weiter. Wir haben ein Prinzip und keine Eile und wir erlauben nicht, dass die Debatten erodieren, hob der iranische Vize-Außenminister hervor. Der Leiter der iranischen Delegation erläuterte weiter, wir befinden uns in einem Stadium, in dem die Diskussionen möglicherweise etwas länger dauern. Ich kann immer noch nicht sagen, wann wir diese Verhandlungsphase beenden werden. Wir hoffen, einen klareren Punkt zu erreichen und dann werden die Gespräche erst einmal abgeschlossen und die Delegationen werden in ihre Länder zurückkehren und die Inspektionen werden durchgeführt. Das Treffen der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am Dienstagnachmittag in Wien unter Teilnahme der iranischen Delegation und der G4+1-Delegationen sowie des Vertreters der Europäischen Union statt. Bei diesem Treffen beschlossen die Teilnehmer, den Gesprächsprozess zu beschleunigen und einigten sich darauf, die Arbeit der Expertengruppen in den beiden Bereichen Aufhebung von Sanktionen und Nuklearprogramm intensiv und schnell fortzusetzen. Es wurde auch beschlossen, eine dritte Expertengruppe, Executive Arrangements Expert Group, einzurichten, um die praktischen Vorkehrungen zu erörtern, die zur Umsetzung der Aufhebung der Sanktionen und anschließenden Rückkehr der USA in das Atomprogramm erforderlich sind. Sharif und Barzani fordern Bekämpfung anti-iranischer Maßnahmen in der irakischen Region Kurdistan. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, ist am Dienstagabend in Fortsetzung seiner Treffen mit Verantwortlichen der autonomen Region Kurdistan im Irak mit dem Premierminister dieser Region, Masroor Barzani, zusammengetroffen. Beide Seiten betonten, wie wichtig es sei, im Irak Stabilität und Ruhe herzustellen und kein anti-iranisches Vorgehen in der irakischen Kurdenregion zuzulassen. Während des Treffens hat Außenminister Zarif die Beziehungen Irans zur irakischen Region Kurdistan in verschiedenen Bereichen des Handels, der Wirtschaft, der technischen und Ingenieursdienstleistungen, der Grenzübergänge sowie bezüglich konsularischer Fragen erörtert und auch einige diesbezügliche Hindernisse gegenüber Masroor Barzani angesprochen und um Untersuchung und Beseitigung der Probleme gebeten. Barzani, der Premierminister der autonomen Region Kurdistan im Irak, hob den Wunsch der Region für die besten Beziehungen zur Islamischen Republik Iran hervor und in Bezug auf die Bearbeitung einiger Handelsfragen sowie die Frage der Überstellung iranischer Gefangener an Iran gab er den am Treffpunkt anwesenden Ministern die erforderlichen Anweisungen. Ebenso traf sich der Außenminister der Islamischen Republik Iran mit dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistans, Massoud Barzani. Der iranische Außenminister ist am Montagmorgen aus Katar kommend in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet. Dort ist er mit irakischen Verantwortlichen und Persönlichkeiten verschiedener Ebenen zusammengetroffen, darunter dem Präsidenten, dem Premierminister, dem Parlamentspräsidenten, religiösen Führern sowie schiitischen und sunnitischen Stammesangehörigen und akademischen Persönlichkeiten des Landes. Bei diesen Treffen war eines der Hauptthemen, auf das sich die irakischen Verantwortlichen einigten, die Anerkennung der zentralen Rolle Irans für die regionale Stabilität und den Kampf gegen den Terrorismus sowie für die Bemühungen, die Beziehungen zu seinen Nachbarn, insbesondere zum Irak, zu stärken. Ebenso standen politische, sicherheitspolitische, wirtschaftliche und soziale Fragen im Mittelpunkt der gemeinsamen Gespräche. Wegen indischer Coronavirus-Variante, Iran schließt Grenzen zu Pakistan. Wegen einer neuen Coronavirus-Variante aus Indien schließt Iran seine Grenzen zu Pakistan, um den Reiseverkehr zu stoppen. Das iranische Zollamt teilte am Dienstag mit, dass die Grenzen zu Pakistan im Südosten des Landes geschlossen wurden und nur die Rückkehr iranischer und pakistanischer Staatsangehöriger in ihre Länder erlaubt sei. Der Sprecher des iranischen Zollamtes, Ruhollah Latifi, sagte, insgesamt seien am Dienstag 192 Reisende an der iranisch-pakistanischen Grenze abgefertigt worden, während die Schließung der Grenzen vorbereitet wurde. Latifi fügte hinzu, dass auch Hygienekontrollen für Lastwagen gelten würden, die in den nächsten 10 Tagen aus Pakistan ankommen, und Handelsschiffe könnten nur nach strengen Kontrollen in iranischen Häfen beladen und entladen werden. Der iranische Verkehrsminister Mohammad Islami gab gestern ebenfalls bekannt, die Regierung beabsichtige nicht, Lieferungen aus Indien und Pakistan einzustellen. Am vergangenen Samstag schon hatte Iran Flüge von und nach Indien und Pakistan aus Angst vor der Einführung der indischen Variante des Coronavirus in Iran verboten. Die iranische Zivilluftfahrtbehörde hat die Liste der Länder mit einem vollständigen Flugverbot auf 15 eingegrenzt. Passagiere aus 27 weiteren Ländern würden Tests und Quarantänemaßnahmen unterzogen. Weitere Berichte weisen darauf hin, dass die Behörden das Verbot einiger Flüge in den nächsten Tagen lockern werden. USA und Israel bilden Arbeitsgruppe, die auf Raketen- und Drohnenmacht Irans fokussiert ist. Aus Angst vor der wachsenden militärischen Macht Irans haben die USA und das israelische Regime beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die auf die Raketen- und Drohnenfähigkeiten der Islamischen Republik fokussiert ist. Am Dienstag einigten sich der nationale US-Sicherheitsberater Jake Sullivan und sein israelischer Amtskollege Meir Ben-Shabbat bei einem Treffen in Washington darauf, eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe einzurichten, um die Aufmerksamkeit auf Teherans militärische Errungenschaften zu lenken, insbesondere in den Bereichen Drohnen und präzis gesteuerte Raketen sowie auf das, was sie Teherans Lieferung von Hardware an Widerstandsgruppen in Westasien nannten. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem das israelische Regime angesichts einer möglichen Wiederbelebung des multilateralen Abkommens JCPOA von 2015 über das iranische Atomprogramm, aus dem die USA 2018 unter dem Einfluss der israelischen und saudischen Lobbyisten ausgestiegen waren, zunehmend unter Spannung stand. Sullivan und Ben-Shabbat erklärten zudem ihre ernsthaften Besorgnisse über die Fortschritte Irans in seinem Atomprogramm sowie die bedeutende Schlagkraft Irans in der Region, in der die Islamische Republik wiederholt westliche Verschwörungen vereitelt hat. Iran hat unter anderem dem Irak und Syrien effektiv dabei geholfen, die von den USA unterstützte IS-Terrormiliz zu besiegen. Die Gespräche fanden am selben Tag statt, an dem die neue Gesprächsrunde zwischen Vertretern Irans und anderen Unterzeichnern des Atomabkommens in Wien stattfand. Die iranischen Militärexperten und Techniker haben in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Entwicklung und Herstellung einer breiten Platte an Ausrüstungsgegenstände erzielt, wodurch die Streitkräfte des Landes in dieser Hinsicht unabhängig wurden. Die iranischen Regierungsverantwortlichen haben wiederholt hervorgehoben, dass die Islamische Republik Iran nicht zögern werde, ihre Verteidigungsfähigkeiten auszubauen. Sie betonten, dass diese Fähigkeiten ausschließlich der Verteidigung dienen und niemals Gegenstand von Verhandlungen sein werden. Am Sonntag enthüllte die iranische Bodentruppe 7 im Inland entwickelte militärische Hightech-Errungenschaften, darunter Luftverteidigungssysteme, Drohnen und elektronische Kriegsgeräte. Human Rights Watch: Israel ist ein Apartheidsregime und sollte sanktioniert werden. In einem über 200-seitigen Gutachten bezeichnete Human Rights Watch, HRW, das zionistische Regime als Apartheidsregime und forderte Sanktionen gegen dessen Verantwortungsträger. Laut dem Guardian und Reuters forderte Human Rights Watch den Internationalen Strafgerichtshof am Dienstag auf, israelische Verantwortungsträger strafrechtlich zu verfolgen. In diesem Bericht beschrieb Human Rights Watch das zionistische Regime als ein Apartheidsregime, das Krieg und unmenschliche Verbrechen gegen die Palästinenser begangen hat. Nach internationalem Recht und Gesetz, insbesondere dem römischen Statut, Internationaler Strafgerichtshof, ist Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hamas-Sprecher Hazem Qassem sagte am Dienstag gegenüber Sputnik News, dass die Hamas-Bewegung den Bericht der Human Rights Watch begrüße, der beweise, dass das zionistische Regime durch seine rassistische Politik und die Verfolgung von Palästinensern immer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe. Der Hamas-Sprecher betonte, dass der Bericht, der von einem unparteiischen und internationalen Gremium auf die Grundlage von Fakten und Realitäten herausgegeben wurde, die palästinensische Darstellung der anhaltenden unmenschlichen Verbrechen des Besatzerregimes gegen die Palästinenser und die groben und anhaltende Verletzung des Völkerrechts durch das israelische Regime bekräftigte. Zuvor gab Fatou Bensouda, die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, bekannt, dass eine offizielle Untersuchung der Kriegsverbrechen des zionistischen Besatzungsregimes im besetzten Palästina eingeleitet wurde, die auf der Zuständigkeit des Haager Tribunals 2014 definiert, basiert und die Kriegsverbrechen im besetzten Palästina strafrechtlich verfolgt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16, Mashhad 24, Isfahan 20, Shiraz 22 und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Am Mittwoch hat der Bundestag die Regierungsvorlage zur Verschärfung der Regierungskompetenzen in Sachen Corona-Politik mit den Stimmen der Regierungsmehrheit verabschiedet. Der Unmut in der Gesellschaft wächst, bleibt jedoch machtlos und wird in den großen Medien dauernd und umfassend diskreditiert. Hören Sie dazu die Äußerungen des Vorsitzenden der Partei Die Neue Mitte, Herrn Christoph Hörstel. Es folgt der sechste Teil dieses Gespräches.
Das heißt, dass man einfach diese Pandemie für irgendwelche Zwecke erfunden hat? Oder was sagen so einfach Pandemie oder Corona-Leugner?
So, jetzt haben wir eben das Interessante. Man kann ja nicht sagen, die Pandemie ist erfunden, weil sie die Zahlen, die man annimmt, wie gesagt, ungetestete Zahlen, mit viel Geldeinsatz hochgetriebene Zahlen, tatsächlich von der neuen Pandemie-Definition dieser Weltkrankheitsorganisation, sage ich mal ironisch, gedeckt sind. Ja? Also man kann nicht sagen, das sei eine Erfindung. Aber die Definition, die ist zweifellos eine Erfindung, eine hochgefährliche Erfindung, wie sich jetzt herausstellt. Und wie sich jetzt herausstellt, haben alle Warner wie der Dr. Stefan Lanker in Deutschland 2009 recht behalten damit, dass eine solche schräge Definitionssetzung uns noch einmal, wie man auf Deutsch sagt, auf die Füße fallen könnte. Das heißt, das könnte noch einmal negative Folgen haben, wenn plötzlich ganz schnell Pandemien ausgerufen werden, die eigentlich keine Pandemien sind. So ist das. Also eine Pandemie auf einer schwachen Definitionsbasis. Sie sehen schon an der Formulierung, das lässt sich gar nicht so leicht in den Medien darstellen. Die meisten Leute sind etwas schlichter im Kopf. Die können solche Dinge gar nicht fassen und solche Zusammenhänge nicht. Und deswegen ist es vermutlich besser, man würde von einer erfundenen Pandemie reden, aber ganz korrekt ist es nicht. Das ist so die eine Sache. Und dass diese Dinge so geschehen sind, das kann ja auch kein Regierungsmitglied leugnen. Aber sie reden eben nicht drüber. Sie haben diesen Beschluss gefasst. Und die Begründung für diese ganzen Dinge, die sehe ich in dieser unheiligen Allianz zwischen einem Computerfachmann, der ja ein weltweites, wie soll man sagen, eine Impf-Pressure Group, ja, einen Impf-Lobbyismus gegründet hat, der nennt sich Gavi, ja, und noch andere Organisationen, um weltweites Impfen durchzudrücken, sozusagen mit erheblichem Geldeinsatz. Das ist Bill Gates und das ist eben Warren Buffett. Die machen das. Und dass sich hier ein Computer, Industrieller, mit einem Finanzkartell Spitzenmann zusammengetan hat, zeigt, es geht ums Geschäft. Es geht hier nicht um irgendwelche menschlichen Erwägungen. Es geht nicht um Dinge, wie können wir Gottes schöne Schöpfung pflegen und bewahren, sondern es geht darum, wie machen wir das größte, wahnsinnig riesigste Geschäft der Menschheitsgeschichte. Und das ist, eine Pandemie künstlich aufzublasen und dann zu erklären, wir impfen die gesamte Menschheit. Und beim Impfen muss man ja etwas dazu sagen. Wir wissen heute, wohin die Impfpraxis läuft. Es geht nicht darum, Menschen einfach zu impfen, sondern wir haben schon die Mutationen der Viren. Der Virusbeweis ist nicht auf dem Tisch. Ja? Viren sind überhaupt gar nicht bewiesen von keinem, nach den deutschen Forschungsrichtlinien jedenfalls nicht. Sie sind weltweit nicht bewiesen und sie gehören zu einer weltweiten Geschichte, die 1912 von zwei Funktionären der Rockefeller Foundation und der Carnegie Institution bei einem Gespräch, wie soll man sagen, vereinbart wurden. Und man wollte dafür die Johns Hopkins Universität nutzen, genau die Universität, die im Oktober 2019 diesen berühmten Event 201 gestartet hat, weltweite Vorbereitungstreffen für den Start der Corona-Pandemie. Diese beiden also haben da gesagt, wir wollen die medizinische Welt sozusagen in ein Profitzentrum verwandeln, und darüber berichtet hat der verdienstvolle amerikanische Professor Anthony Sutton in seinem Buch ausgerechnet über die Sekte Skull and Bones, der auch der Präsident George W. Bush angehört und sein Papa. Also ganz, ganz interessante Hintergründe in den Geheimkartellgesellschaften in den USA. So ist dieser Hintergrund auch noch. Und das alles führt dann zu einer Geschichte, die tatsächlich ein unglaublich großes Geschäft wird. Man, wie soll man sagen, schwankt anhand der Zahlen, die da verdient werden, wenn man Milliardenimpfungen herstellt. Ich sprach von den Mutationen, die kommen. Und dann kommen die Auffrischungsimpfungen. Sodass wir am Ende, ich bin mir ganz sicher, in einem Jahr, wenn wir dann die Chance haben, uns zu unterhalten, wird man schon Menschen haben, die sind 8-mal geimpft worden und haben das sogar überlebt. Und die Impfung an sich ist ja auch neu. Sie ist ein Eingriff in die Genetik des Menschen. Das ist ein genverändernder Eingriff und deshalb eben besonders schädlich. Man hat keinerlei Ahnung, was das bedeutet, was das für den menschlichen Körper bedeutet, was die Langzeitfolgen sind und so weiter. Aber man hat eben die Kurzzeitfolgen schon gesehen. Wie gesagt, das amerikanische Gesundheitssystem CDC hat in dem System VAERS 60.000 leichte, schwere und auch tödliche Impffolgen aufgelistet. Kann man da alles im Internet nachlesen. Das ist die grobe Lage, sie ist sehr schwierig.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Die kollektive Praktizierung der Regel, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwirren, gereicht dem Einzelnen und der gesamten Glaubensgemeinde zum Wohle. Daher haben der Prophet und seine Ahlul Bayt dieses Gebot hervorgehoben. Laut dem Koran kann nur diejenige Gemeinschaft, die dieses wichtige Gebot durchführt, die beste aller Gemeinschaften sein. Gott hat in der Sure 9, Toba, zwischen den Heuchlern und den Gläubigen unterschieden. Über die Heuchler und Heuchlerinnen, Munafiq, heißt es im Vers 67 dieser Sure, dass sie das Verwerfliche gebieten und vom Guten abhalten. Es heißt dort, dass sie Gott vergessen haben und er sie daher außer Acht lässt und ihnen keine Gnade mehr erweist. Aber im Vers 71 der gleichen Sure lesen wir: Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Zakatabgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Dem Koran ist zu entnehmen, dass es zum Verlust der göttlichen Barmherzigkeit und zum Niedergang der Gesellschaft führt, wenn das Gebot, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verwehren, nicht mehr beachtet wird. Dies finden wir auch mit den Versen 78 und 79 der Sure 5 Mu'adha bestätigt. Dort heißt es nämlich: Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den Mund Davuds, Davids und Isas des Sohnes Mariams, Jesus Sohn der Maria. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie zu tun pflegten. Eine wichtige Angelegenheit in Sachen Durchführung des genannten Gebotes ist die Beachtung der moralischen Grundsätze. Wieder können wir uns am Propheten und den Nachfolgern aus seinem Hause ein gutes Beispiel nehmen. Weil sie selber den Islam vorlebten, haben auch ihre Empfehlungen eine große Wirkung auf die anderen gehabt. Ihre Treue zu den eigenen Empfehlungen war eine starke Stütze für die Stabilisierung der islamischen Werte. Davon zeugen zahlreiche Berichte aus dem Leben dieser Edlen. Hier ein Beispiel. Der Abbasiden-Kalif Mamun hatte einst angeordnet, dass eine Diskussionsrunde zwischen dem achten Imam der Schiiten, Imam Reza gegrüßt sei er, und Imran Sabi, einem materialistisch eingestellten Intellektuellen, der nicht an Gott glaubte, stattfinden sollte. Imran Sabi stellte nacheinander Fragen über Tauhid, die Einheit Gottes, an den Imam und diskutierte mit ihm. Auf jeder seiner Fragen antwortete Imam Reza mit logischen Argumenten. Die Diskussion hatte ihren Höhepunkt erreicht, als es gerade Zeit für das Mittagsgebet wurde. Imam Reza, Friede sei mit ihm, brach die Diskussion ab, damit er sich auf die Verrichtung des Mittagsgebetes vorbereitet. Aber Imran Sabi bat ihn, die Diskussion nicht einzustellen. Er sagte: »Brecht nicht meine Frage ab, denn ich spüre, dass mein Herz weich und bereit geworden ist, die Wahrheit zu akzeptieren.« Doch Imam Reza ließ sich nicht von den Gefühlen Imran Sabis beeinflussen und sagte: »Ich verrichte das Gebet und werde zurückkehren.« Imam Reza, Friede sei mit ihm, verrichtete zusammen mit seinen Gefährten das Gebetsritual und danach kehrte er zur Sitzung zurück und setzte die Diskussion fort. Aus Uyunul Akhbar al-Reza, Band 1. Auf diese Weise hat der Imam durch sein Verhalten das Gute geboten. Durch die Verrichtung des Gebetes zum erstmöglichen Zeitpunkt direkt nach dem Gebetsaufruf hat er die Gottdienstbarkeit über alles andere gestellt. Dieses Verhalten Imam Rezas, Friede sei mit ihm, war in sich ein wichtiger praktischer Schritt zur Hervorhebung und Festigung des Tauhid-Gedankens. Es lässt sich als praktische Veranschaulichung dessen betrachten, für was Imam Reza im Gespräch mit dem materialistisch orientierten Imran Sabi verbal eingetreten war. Wie zuvor erwähnt, hat Imam Sadir, Friede sei mit ihm, gesagt, dass das Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten für jemanden eine Pflicht ist, der dazu imstande ist und sich auskennt und gut und schlecht voneinander unterschieden kann. Und nicht nur das, er soll nur dann das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, wenn es eine positive Wirkung hat. Für eine erfolgreiche Ermahnung anderer spielt es eine wichtige Rolle, die zeitlichen und örtlichen Bedingungen sowie denjenigen, an den sich die Ermahnung richtet, genau zu kennen und zu wissen, was diesem zum Wohle gereicht. Imam Musa Kasem, Friede sei mit ihm, hat zu seinem Schüler Hisham ibn Hakam gesagt: »Zu den Rechten deines muslimischen Bruders gehört, dass du ihm nicht verbirgst und vorenthältst, was in Sachen des Diesseits und seines Jenseits zu seinen Gunsten ist. Das Gebieten und Verbieten, welches an einem anderen im Diesseits und Jenseits etwas nützt, muss geschehen. Denn dies zählt zu den Rechten eines Gläubigen gegenüber einem Gläubigen.« Baharul Anwar, Band 78, Seite 30. Das Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten setzt wichtige Faktoren bei dem voraus, der dieses Gebot ausübt, zum Beispiel ein tiefes Religionsverständnis und die Kenntnis der religiösen Regeln, sowie eine aufrichtige Absicht und Bescheidenheit. Es dürfen keine Heuchelei, Neid, Überheblichkeit und Zorn mitspielen und es darf nicht geschmäht werden. Der Prophet und die Ahlul Bayt haben uns mit den guten Sitten für die Praktizierung dieses Gebotes vertraut gemacht. Je nach der Situation sind sie unterschiedlich vorgegangen. Manchmal haben sie sanft und nachsichtig und manchmal sehr bestimmt und unumwunden eine Tat gelobt oder verworfen. Dies mit dem Ziel, die religiösen Werte unter den Menschen zu verbreiten. Die Imame aus dem Hause des Propheten, Friede sei mit ihnen, äußerten sich klar und deutlich gegenüber dem Unrecht der Umayyaden und Abbasiden, und diese Stellungnahmen waren eine Form des Gebieten des Guten und Verwerfen des Schlechten. Hier ein Beispiel aus dem Leben Imam Hadis, Friede sei mit ihm. Der Abbasiden-Kalif Mutawakkil hatte einigen seiner Leuten befohlen, nachts in das Haus von Imam Hadi einzudringen und es zu durchsuchen. Jemand hatte ihm nämlich gesagt, dass der Imam in seinem Hause Waffen verberge, um einen Aufstand gegen sein Regime zu verüben. Doch die Leute des Kalifen konnten keine Waffen im Haus des Imam finden. Sie trafen den Imam in einer Kammer beim Verlesen des Korans an. Ihnen war befohlen worden, dass sie Imam Hadi an den Hof von Mutawakkil holen. Als Mutawakkil den Imam erblickte, bot er ihm den Platz neben sich an. Mutawakkil hielt einen Weinbecher in der Hand und er bot Imam Hadi an, daraus zu trinken. Aber Imam Hadi, Friede sei mit ihm, sagte: Bei Gott, niemals wurde mein Fleisch und Blut mit Wein vermischt und wird niemals mit diesen vermischt werden. Damit hatte Imam praktisch das Schlechte, was Mutawakkil und seine Leute getan hatten, für verwerflich erklärt. Nach dieser entschiedenen Stellungnahme des Imams rief Mutawakkil ihn auf, ein Gedicht vorzutragen. Da trug Imam Hadi ein Gedicht vor, das genau auf die Lage von Mutawakkil und der Teilnehmer an dem Festgelage zutraf. Auf diese Weise erfüllte er ebenso das Gebot, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verbieten, diesmal auf poetischem Wege. Hier ein Ausschnitt aus diesem Gedicht. Sie waren auf den Gipfeln der Berge von starken Männern bewacht, und dennoch hatten die Gipfel nichts genützt ihnen. Sie wurden von ihren Festungen nach so viel Stärke hinabgestoßen und in Gruben wohnhaft gemacht. Sehr elend ist die Unterkunft von ihnen. Ein Rufender hat sie nach ihrem Begräbnis gerufen. Wo sind nur die Armbänder, die Kronen und die Juwelen? Wo sind die Gesichter, die im Wohlstand waren, für die Vorhänge aufgezogen worden sind und Hüllen? Da sprach dann das Grab über sie, als es befragte sie: Diese Gesichter werden jetzt umkämpft von Würmern. Das Gedicht des Imams, Friede sei mit ihm, welches in dem Werk Beharul Anwar Band 50 wiedergegeben wird, erinnerte auf seine Weise Mutawakkil und die anderen, die, wie er, Gott vergessen hatten und sich über die Gebote Gottes hinwegsetzend ihren zweifelhaften Vergnügen nachgingen, an ihren Tod. Als das Gedicht zu Ende war, weinte der Kalif heftig und ordnete an, dass der Imam respektvoll nach Hause zurückzubegleiten sei. Das Leben des Propheten und der Ahlul Bayt, der Edlen aus seinem Hause, enthält zahllose Lehren für uns. Wir konnten hier nur einige Beispiele dafür im Zusammenhang mit dem Gebot Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar anführen. In Zukunft werden wir noch weitere Standpunkte und Verhaltensweisen dieser vorbildlichen Persönlichkeiten des Islams zu sozialen und politischen Angelegenheiten vorstellen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Sie hören nun unseren Beitrag An der Schwelle zur Helligkeit. Weiterhin guten Empfang. An der Schwelle der Helligkeit. Die wahre Absicht, Intention, wird als Grundlage jeder Gottesanbetung angesehen und gemäß der Scharia wird die Gottesanbetung durch eine Person, die ihre obligatorischen Pflichten ohne wahre Absicht erfüllt, nicht anerkannt. Keiner der Dienste für Gott ist so sehr wie das Fasten mit der Intention verflochten, weil die Intention zum Fasten jede Minute und jeden Augenblick des Fastens miteinander verbindet. Die wahre Absicht oder Intention ist der freie Wille und die Motivation des Menschen, Gott zu dienen oder bestimmte Taten zu vollbringen. In den Überlieferungen heißt es, dass der Wert jeder Tat und jedes Gottesdienstes entsprechend der zugrunde liegenden Intention und Motivation des ausführenden Menschen bestimmt wird. In den Überlieferungstexten wird die wahre Absicht oder Intention als Ursprung und Grundlage jeder Handlung dargestellt und die Handlungen oder Dienste werden als ihre Früchte betrachtet. Muslimen wird geraten, reine und aufrichtige Absichten zu haben, denn schlechte und scheinheilige Intentionen werden als Ursache für einen Segensverlust und das Auftreten von Unheil und Problemen angesehen. In der Ethik wird die Intention als Grundlage des moralischen Wertes und als Quelle guter und schlechter menschlicher Taten erklärt. Religionswissenschaftler sind der Ansicht, dass die Absicht zu sündigen, ohne die Tat zu begehen, in der islamischen Rechtswissenschaft Fiqh zwar nicht verboten ist, moralisch jedoch als schlecht gilt. Die wahre Absicht, Intention, wird als Grundlage jeder Gottesanbetung angesehen und gemäß der Scharia wird die Gottesanbetung durch eine Person, die ihre obligatorischen Pflichten ohne wahre Absicht erfüllt, nicht anerkannt. Beim Gottdienen ist keine Handlung so sehr wie das Fasten mit der Intention verknüpft. Die Intention zum Fasten verbindet alle Minuten und Momente des Fastens wie eine Schnur miteinander. Und wenn die fastende Person absichtlich ihre Intention bricht, also sich zum Beispiel dafür entscheidet, ihr Fasten zu brechen, gilt diese tatsächlich als gebrochen, auch wenn sie keines der Dinge getan hat, die das Fasten ungültig machen. Imam Khomeini, Friede sei mit ihm, sagte in diesem Zusammenhang: Wenn eine Person bei irgendeinem obligatorischen Fasten, wie dem Fasten im Monat Ramadan, ihre Intention widerruft, wird ihr Fasten ungültig. Das Besondere an der Intention ist, dass Menschen bei der Ausführung von Handlungen zwar räumliche und zeitliche Einschränkungen haben können, es bei der Intention jedoch keine solchen Einschränkungen gibt. Dies bedeutet, dass der Mensch mit aufrichtiger Intention an allen guten Ereignissen teilhaben und von ihrer Belohnung profitieren kann. Es wird berichtet, dass in einer der Schlachten, die von Imam Ali, Friede sei mit ihm, geführt wurden, ein Mitkämpfer zum Imam kam und sagte: Wie sehr wünschte ich mir, dass mein Bruder auch an dieser Schlacht hätte teilnehmen und ihren Sieg sehen und die Belohnung für die Teilnahme an dieser Schlacht und für ihre Unterstützung hätte erlangen können. Imam Ali, Friede sei mit ihm, fragte ihn: War dein Bruder mit seiner Absicht und seinen Gedanken bei uns? Ja, erwiderte er. Daraufhin sagte Imam Ali: Somit war er bei diesem Kampf an unserer Seite und hat auch daran teilgenommen. Dann fügte er hinzu: Dies gilt sogar für diejenigen, die in Zukunft kommen werden und in ihren Gedanken und ihrer Absicht bezüglich dieser Schlacht mit uns gleicher Meinung sind. Wenn ein Mensch eine Absicht hat und alle seine gottdienenden und nicht gottdienenden Taten mit der Absicht tut, sich Gott zu nähern, wird sein ganzes Leben auf das Hauptziel gerichtet sein, nämlich die Annäherung an Gott. Aus diesem Grund wird seine Absicht nicht nur beim Fasten, sondern bei all seinen Gottesdiensten als Säule und Grundlage des Verhaltens und des Handlungsgeistes bezeichnet. So dass dieser Mensch mit Hilfe reiner Intentionen den rechten Weg beschreiten kann. Wenn jedoch die Absicht und das Motiv seiner Handlungen verdorben sind, wird er sicherlich keinen Segen davontragen. Musik. Das Fasten muss wie alle anderen Gottesdienste von einer Intention begleitet sein. Das bedeutet, dass der Mensch, der aufgrund Gottes Gebot entschlossen ist, auf Essen, Trinken und andere Handlungen zu verzichten, die das Fasten ungültig machen, diese Intention in sich tragen muss. Das Vorhandensein einer solchen Entschlossenheit im Menschen genügt, und es ist nicht notwendig, diese auszusprechen. Jeder Mensch, der beabsichtigt zu fasten, kann jede Nacht im Ramadan seine Absicht für den nächsten Fastentag bekräftigen, aber es ist besser, in der Nacht vor Beginn des Fastenmonats seine Absicht für das Fasten im ganzen Monat zu bekräftigen. Die Bedeutung der Absicht beim Fasten ist so hoch, dass wenn eine Person, die beim morgendlichen Gebetsruf vorsätzlich ihre Absicht zum Fasten nicht festlegt, dies tagsüber nicht mehr nachholen kann und falls sie doch fastet, dieses Fasten ungültig ist. Trotzdem muss sie bis zum Abend alles vermeiden, was das Fasten ungültig macht, und diesen Fastentag nach dem Ende des Ramadan nachholen. Auch kann eine Person für ein obligatorisches Fasten außerhalb des Monats Ramadan, wie das Sühnefasten, Kafare, oder beim Nachholen eines Fastentages, Qaza, bis zum Mittagsgebet ihre Intention festlegen und fasten, wenn sie bis dahin noch nichts getan hat, was das Fasten ungültig macht. Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung der Absicht ist folgendes. Wenn es einem Kranken im Laufe eines Tages im Ramadan wieder besser geht, ist er nicht verpflichtet, dass er die Absicht zu fasten für diesen Tag fasst. Wenn es jedoch noch Vormittag ist und er nichts getan hat, was das Fasten ungültig macht, kann er diesen Tag freiwillig fasten, jedoch muss er diesen obligatorischen Fastentag nach Ablauf des Fastenmonats nachholen. Eine Person, die nicht weiß, ob sie verpasste Fastentage hat oder nicht, kann beabsichtigen, das Fasten nachzuholen oder einen empfohlenen Fastentag verrichten. Wenn sie noch obligatorische Fastentage zu verrichten hat, wird dieses Fasten dem zugeordnet. Im Vers 35 der Sura Al-Maida, der Tisch, heißt es: O die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und strebet auf seinem Wege, auf dass es euch wohl ergehen möge. Das Wort Mittel in diesem Vers hat eine sehr weitreichende Bedeutung. Damit kann alles gemeint sein, was einen Menschen näher zu Gott bringt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, bezeichnet das Fasten im Monat Ramadan nach dem Glaubensbekenntnis zu Gott und seinen Gesandten als eines der Mittel, sich Gott zu nähern. Der ausdrücklichen Aussage des Korans zufolge bringt auch die Fürsprache der Propheten und der gerechten Imame und Diener Gottes einen Menschen näher zu Gott. In der Sure Yusuf, Josef, Vers 97 lesen wir, dass Yusufs Brüder an den Propheten Ya'qub, Jakob appellierten, Gott um Vergebung für sie zu bitten. In diesem Koranvers sagt Gott: Sie sprachen: O unser Vater, bitte für uns um Verzeihung unserer Sünden, denn wir sind fürwahr Schuldige gewesen. Gott hat im Heiligen Koran auch über die Handlungen einiger sündiger Gläubiger berichtet, die zum Propheten Muhammad salawatullah alaih kamen und ihn baten, Gott um Vergebung für sie zu bitten. Zum Beispiel heißt es im Vers 64 der Sure An-Nisa, die Frauen: Und wir entsandten nur darum einen Gesandten, dass ihm gehorcht würde nach Allahs Gebot. Und wären sie zu dir gekommen, nachdem sie sich versündigten, und hätten Allahs Verzeihung erfleht, und hätte der Gesandte auch für sie um Verzeihung gebeten, Sie hätten gewiss Allah Reue anerkennend und barmherzig gefunden. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.